ARD.
Herr Jung, jetzt können Sie die Tage ja im Grunde schon an einer Hand abzählen. Mit dem Jahreswechsel endet Ihre Amtszeit als Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Was ist das für ein Gefühl? Ist das vor allem trauriger Abschied oder fällt dann doch irgendwie eine Last ab und befreit Sie?
Es ist beides. Also ich habe in den letzten Wochen schon so ein bisschen Wehmut auch gespürt, dass jetzt eine Zeit zu Ende ist. Zwei Amtszeiten, zweimal 8 Jahre. Und da ist mir manches auch wirklich lieb geworden, vor allen Dingen auch viele Begegnungen mit Menschen. Und dass das jetzt anders sein wird, das hat auch so ein bisschen was mit Abschiedsschmerz zu tun. Auf der anderen Seite aber auch ein Blick nach vorne und ich freue mich auf neue Freiheit, denn das ist ja so die andere Seite. In so einem Amt sind die Terminbelastungen hoch. Im Grunde genommen ist man kein freier Mensch mehr. Und dass da was anderes kommen kann, ist auch eine schöne Aussicht.
Wenn Sie zurückblicken auf diese ja doch ziemlich lange Zeit, was war das Schönste im Amt des Kirchenpräsidenten? Wo sind die Highlights für Sie?
Das Schönste war für mich eigentlich immer unterwegs zu sein und Gottesdienste zu feiern, in Gemeinden zu sein, eingeladen, um dann in einem Gottesdienst zu predigen, waren ja oft Jubiläen, oft große Gottesdienste und als Kirchenpräsident hat man schon ein bisschen das Privileg, dass in der Regel die Kirche voll ist und dann solche Gottesdienste, die auch schön gestaltet sind, auch musikalisch gut gestaltet sind, zu feiern, das hat zu dem Schönsten gehört. Und dann gab es ja immer viele Begegnungen, viele Gespräche und da habe ich mich wirklich am wohlsten gefühlt.
So Kirchenpräsident zu sein, Chef von gut 1 Million Christen in Hessen, ist das auch ein schönes Gefühl der Macht?
Das ist für mich eigentlich nie ein Gefühl von Macht gewesen. Natürlich hat man in so einem Amt Einfluss und kann Dinge auch bewegen. Man hat auch in einem gewissen Sinn Macht, das ist richtig. Aber in unserer Kirche ist man immer eingebunden in Gremien und das ist auch gut so. Und das am Laufen zu halten, Menschen zusammenzubringen, das ist die Hauptaufgabe. Also ich habe dieses Amt wirklich eher als ein Dienen verstanden, für andere da seine Kirche zusammenzuhalten, Menschen zusammenzubringen, Entscheidungen zu ermöglichen und natürlich dabei selbst auch eigene Akzente zu setzen. Das ist die Art gewesen, wie ich versucht habe, dieses Amt zu füllen.
Sie stehen dann natürlich trotzdem in so einer Funktion immer in der Mitte, immer vorne dran irgendwie und gerade für die Medienwelt, also für uns auch. Wir leben ja von Personalisierungen. Wollten Sie das Gesicht der EKHN sein?
Ja, durchaus. Ich kann mich noch an ein Interview erinnern, das ich sehr früh im Hessischen Rundfunk, damals sogar im Fernsehen gegeben habe und glaube ich sowas Ähnliches gesagt habe. Ich will schon, dass ich auch für diese Kirche wahrgenommen werde und das ist hier und da glaube ich auch gelungen. Wir haben ja auch verschiedene Dinge unternommen, um auch das mit meiner Person zu verbinden. Etwa die Briefe, die wir an die Gemeindeglieder geschrieben haben, regelmäßig geschrieben haben, die waren dann auch mit meiner Person verbunden. Auf diese Weise dem natürlich auch einen Ausdruck zu geben. Weil Glauben hat ja auch immer was mit der Person zu tun. Und gerade Kirche ist ein personales Geschehen. Und da muss man dann auch, wenn man so ein solches Amt hat, auch dazu stehen.
Heißt das, Sie kriegen auch mal was ab, wenn die Leute sich über Kirche ärgern?
Natürlich, das ist die andere Seite. Als Kirchenpräsident ist man auch immer so was wie die oberste Appellationsinstanz. Und dann schreiben Menschen Briefe oder melden sich, wenn sie das Gefühl haben, an irgendeiner Stelle nicht gut behandelt zu sein, auch in ganz, ganz praktischen Fragen, oft aus dem Gemeindealltag heraus. Und dann kommt man auf die Idee und sagt, das muss man jetzt mal dem Kirchenpräsidenten schreiben, das muss der wissen. Und da gab es dann schon das eine oder andere. Daneben gab es natürlich auch dann bei bestimmten Positionierungen scharfe Kritik und Zurückweisung und das war dann gar nicht so einfach, weil die zum Teil auch ziemlich heftig war.
So ein Thema, was da sicherlich anzusprechen wäre, wo Sie sich einerseits gezeigt haben und andererseits sicherlich auch dann auch in den Streit gegangen sind oder gehen mussten, war ja Ihr Einsatz für eine menschliche Flüchtlingspolitik, für das Recht auf Asyl. Sie haben auch die Menschen und Einrichtungen in Ihrer Kirche, die sich mit Flucht und Migration beschäftigen, immer ausdrücklich gestärkt. Aber letztlich haben Sie sich damit auch einen ziemlich kontroversen Bereich ausgesucht. Warum gerade so die Positionierung an so einer Stelle?
Das hat in der Tat etwas zu tun, auch mit meinen Erfahrungen als Gemeindepfarrer. Da hatte ich bereits Kontakte mit geflüchteten Menschen, die auch den umgekehrt wie der Kirchengemeinde gesucht haben. Und dann gibt es eine ganz, ganz persönliche Erfahrung, dass ich mitbekommen habe, wie aus der Klasse unserer Tochter ein Kind mit der Familie abgeschoben wurde. Und da war ich sehr stark mit einbezogen. Und das hat mir nochmal den Blick geschärft für viele Fragen im Kontext der Flüchtlingspolitik. Und deswegen war das ein Thema, was mich immer begleitet hat, aus dem pfarramtlichen Alltag heraus. Das war kein Thema, was ich mir irgendwie politisch ausgesucht hätte, sondern weil ich glaube, da ist Kirche gefragt, da wenden sich Menschen an Kirche und ist auch tief in unserer biblischen Tradition verankert, den Blick für die Fremden nicht zu verlieren, sondern für Menschen da zu sein, die in der Regel ja zu den gehören, die am wenigsten Schutz erfahren. Menschen auf der Flucht ist was ganz Furchtbares. Und ich habe mir immer versucht vorzustellen, wie wolltest du denn selbst behandelt werden, wenn du auf der Flucht wärst, wenn du fliehen müsstest. Und das war für mich so ein Maßstab. Bin nach wie vor der Überzeugung, wir müssen da umdenken. Es braucht eine andere Form von Migrationspolitik. Keine, die primär auf Abschottung setzt, sondern die Migration als ein Geschehen begreift, das es immer gegeben hat und immer geben wird. Mhm. Und die gestaltet werden muss. Und dazu sind menschliche Maßstäbe, die Orientierung an der Menschenwürde, für mich unerlässlich.
Aber gerade diese Positionierung, wie Sie sie beschreiben, sowohl als persönliche Position, aber auch als kirchliche Position, ist ja sehr umstritten. Was ist Ihnen da so auch gerade an Anfeindungen entgegengekommen?
Das war in der Tat, waren die Punkte, die auch die massivsten Kritik gebracht haben. Ich kann mich an Mails erinnern, wo Leute mir geschrieben haben, nehmen Sie doch bei dir zu Hause auf und dann wirst du sehen, was mit deinen Töchtern geschieht. Und also in diesem Stil. Und das kann man noch steigern.
Und wie gehen Sie damit um oder wie sind Sie damit
umgegangen? Ja, das ist mir schon ziemlich unter die Haut gegangen. Und dann einfach auch sich mit anderen zu verständigen und zu überlegen, was heißt das jetzt? Wie reagieren wir auch als Kirche darauf? Das sind ja Angriffe, die mich als Person getroffen haben, die aber auch gegen unsere Kirche gerichtet waren. Und habe ich da genügend Rückhalt?
Kriegen Sie eigentlich auch Rückhalt zu 100% dann aus Ihrer Kirche oder kommt die Anfeindung auch aus den eigenen Reihen?
Ja, diese Anfeindungen, gerade auch im Kontext der Flüchtlingspolitik, und damit ist oft verbunden auch eine Kritik an dem interreligiösen Dialog, dort, wo wir Gespräche mit Muslimen gesucht haben und ich dafür geworben habe, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden dürfen. Das kommt auch manchmal sehr, sehr christlich begründet daher und dann gar nicht zimperlich. Und das tut natürlich besonders weh. Mhm. Ich habe aber auch immer sehr viel Rückhalt gespürt. Mhm. Gerade auch in unserer Synode, die sich sehr deutlich positioniert hat und gerade bei diesen Themen immer eine klare Haltung hatte und gesagt hatte, wir sind als Kirche nicht nur für uns selbst da, wir sind für andere da, wir wollen eine Kraft in der Gesellschaft sein. Und das nicht nur in Forderungen, sondern auch mit einem erheblichen finanziellen Engagement, mit einem Aufbau von Flüchtlingsberatung und Begleitung. Das hat mich immer sehr motiviert, da auch klar Position zu beziehen.
Zugleich ist die Kirche mit dieser Position ja im Moment eher in der Defensive, also wenn man sich jetzt mal die politischen Diskussionen jetzt auch im Wahlkampf anschaut, im Moment ist der Gegenwind für diese Position ja ziemlich stark. Was macht das mit Ihnen?
Ja, da sehe ich viel mit Sorge. Also die gesellschaftliche Debatte hat sich ja nochmal deutlich zugespitzt. Das sind so problematische Entwicklungen, wo plötzlich ja fast nicht nur der Eindruck entsteht, sondern bei manchen das auch wirklich so gedacht wird, dass die geflüchteten Menschen das Problem und die Ursache für alle Probleme sind. Und das ist eine hochgefährliche Entwicklung, die uns ja schon wirklich in dunkle Zeiten geführt hat. Und da muss man widerstehen. Und ich glaube, das muss man auch tun, wenn diese Position nicht populär ist.
Ein anderes Thema, Herr Dr. Jung, was die öffentliche Debatte sehr stark bestimmt, ist der Krieg in Europa seit fast 3 Jahren, der Angriff auf die Ukraine. Die Kirchen haben nach dem Zweiten Weltkrieg in der ökumenischen Bewegung mal formuliert, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Jetzt hat man den Eindruck, schwenken die Kirchen doch ein auf den Mainstream, befürworten Waffenlieferungen an die Ukraine. Und man fragt sich, warum positionieren sich die Kirchen nicht viel stärker in diesem eher pazifistischen Sinne noch?
Diese Grundaussage, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, die gilt ja nach wie vor. Und mir geht es auch wirklich darum, dass Leitbild von einem gerechten Frieden aufrechtzuerhalten und sagen, daran müssen wir uns orientieren. Und davon natürlich abgeleitet zu fragen, was heißt das, wenn Menschen dann wirklich aggressiv gewalttätig agieren? Und hier haben wir es ja mit einem Staat zu tun, der aggressiv gewalttätig agiert und sich auch an Vereinbarungen nicht hält. Lässt man dem freien Lauf, das heißt auch, sich der Gewalt den Lauf zu lassen. Und da kann und muss dann die letzte, so bitter das ist, die letzte Möglichkeit sein, auch Gewalt mit Gewalt entgegenzutreten. In diesem Sinne haben wir auch ein Selbstverteidigungsrecht der Ukraine natürlich bejaht und haben gesagt, diesem Aggressor darf einfach nicht das Feld gelassen werden. Aber auch darauf Wert gelegt zu sagen, Waffen können nie die letzte Lösung sein. Es müssen andere Anstrengungen unternommen werden. Wer Frieden will, muss auch jetzt immer wieder auf Gespräche, auf Verhandlungen setzen, muss immer wieder darauf setzen, dass politische Entwicklungen in Gemeinschaft miteinander, in verlässlichen Verabredungen getroffen werden. Zivile Lösungen müssen das Prä bleiben. In der Tat, es ist eine Zerreißprobe, das merken Sie vielleicht auch in der Art, wie ich jetzt argumentiere, weil man das wirklich nur als ein letztes Mittel betrachten kann. Dann braucht es einen regulierten, ethisch verantworteten Einsatz von Gewalt, den wir nie ausgeschlossen haben. Aber in der Tat stehen wir jetzt nochmal vor neuen Herausforderungen, weil wir doch an vielen Stellen davon ausgegangen sind, dass so eine Grundübereinkunft besteht, dass man auch verlässliche Verabredungen treffen kann.
Wie stark haben Sie diese Zerreißprobe auch in Ihrer Kirche erlebt und empfunden? Sie haben ja gesagt, am Anfang, Herr Jung, Kirchenpräsident zu sein, heißt auch, Menschen zusammenzubringen, die Kirche zusammenzuhalten. In dieser Frage gab es ja auch in den Kirchen immer sehr kontroverse Positionen.
Es gab kontroverse Debatten, obwohl wir jetzt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine doch natürlich auch stark pazifistische Stimmen hatten, die aber in der Kirche auch deutlich in der Minderheit waren, weil die anderen Argumente, zu sagen, man kann einer Gewalt nicht einfach den Lauf lassen, auch gewichtet wurden. Und dann ist es natürlich in Ringen, es muss in Ringen sein. Ich habe auch immer die wirklich stark pazifistischen Stimmen begrüßt an dieser Stelle, weil sie in die Auseinandersetzung führen und weil sie nicht einfach einer dann vielleicht ungebremsten Militarisierung den Vorschub geben. Und das war für mich außerordentlich wichtig. Gerade da hat Kirche vielleicht eine Stärke, dass diese Debatten auch ausgetragen werden und man dort miteinander sich orientiert.
H2 Kultur nachgefragt heute mit dem scheidenden Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Dr. Volker Jung. Herr Jung, Sie haben auch Aufgaben auf der Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrgenommen, unter anderem im Bereich Sport, sozusagen als Sportbischof in Anführungszeichen der EKD. Sie sind ja Kirchenpräsident, ausdrücklich nicht als Bischof benannt hier in Hessen. Aber es ist ja bekannt, dass Sie auch ein leidenschaftlicher Streckenläufer sind, also kennen durchaus auch die Marathondistanz aus eigener Erfahrung. Aber was hat ein Kirchenführer im Bereich des Sports überhaupt zu sagen?
Ja, das ist sehr spannend, die Sportbeauftragung in der EKD, die habe ich in ein paar Jahren gemacht, weil ich dem Sport auch selber persönlich sehr nahe stehe. Ich habe früher mal Fußball gespielt und dann bin ich irgendwann, habe auch Leichtathletik gemacht und bin dann zum langen Laufen übergegangen, weil das, glaube ich, auch gerade in so einem Amt was Wichtiges ist. Man muss auch für die eigene Kondition sorgen. Der Kontakt zum Sport, auch zu den Sportverbänden, ist für Kirche Teil der Präsenz in der Gesellschaft. Gerade weil auch viele Menschen beides ja miteinander verbinden. Sie sind Mitglied in der Kirche und sie sind sportinteressiert oder auch selbst sportlich aktiv. Und da entstehen auch immer wieder Orientierungsfragen. Ich habe es gerade als Sportbeauftragter der EKD gemerkt, wie Sportverbände nachgefragt haben. Und gesagt haben, wo können wir was gemeinsam machen? Gerade, ich nenne auch ein schwieriges Feld, zum Beispiel Umgang sexualisierter Gewalt, ist ein Thema, was auch andere bewegt. Aber auch die ganzen ethischen Fragen, die damit verbunden sind. Wie ist die Entwicklung des Profisportes zu beurteilen? Die zunehmende Kommerzialisierung. Was bedeutet WM-Vergabe nach Katar und jetzt Saudi-Arabien? Welche Entwicklungen in welchen Entwicklungen stehen wir da drin? Da wird miteinander gerungen und da können wir, glaube ich, auch als Kirche ein guter Ansprechpartner sein. Das habe ich versucht, als Sportbeauftragter mit zu initiieren. Wir haben zum Beispiel ein sportethisches Forum neu etabliert, wo wir Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen, wissenschaftlichen Disziplinen, Sportwissenschaft, Medizin, Theologie, Philosophie, Soziologie und uns immer wieder über Themen verständigen bzw. Themen miteinander bewegen, die genau an dieser Stelle auch gesellschaftlich orientierend sein können.
Aber Sie sagen, Herr Jung, da wird nachgefragt. Also Kirche ist da nachgefragt, auch im Bereich des Sportes. Also Sie haben ja die Kommerzialisierung angesprochen, die Gesetzmäßigkeiten gerade im Profisport. Da ist nicht, dass man lächelt über die naiven Menschen aus der Kirche, die noch von einer gerechten Welt träumen?
Das habe ich nie erlebt. Natürlich sagt man, wir nähern uns von der anderen Seite. Aber klar müssen wir drüber nachdenken, ob die Entwicklung gut ist. Und es ist auch im Bereich der Menschen, die im Profifußball etwa hohe Verantwortung tragen, immer wieder die Frage präsent, kann man dieser ungebremsten kommerziellen Entwicklung wirklich in Lauf lassen? Machen wir da nicht den eigenen Sport kaputt? Und gibt es da auch vielleicht Möglichkeiten, gegenzusteuern? Gibt es auch irgendwie Grenzen, Begrenzungen? Über solche Dinge haben wir geredet und das waren nie irgendwelche Gespräche, wo man sagt, na jetzt reden wir mit diesen weltfremden Menschen aus der Kirche, sondern das waren sehr, sehr konstruktive, gute Gespräche.
Es ist ja insgesamt deutlich, dass die Kirchen ja auch eine Relevanzkrise haben. Deswegen haben wir so gefragt, wie neugierig sind die Menschen aus dem Sport zum Beispiel auf kirchliche Positionen. Jetzt kommt die zahlenmäßige Entwicklung dazu. Seit kurzer Zeit ist sozusagen die Zahl der Christen- oder Kirchenmitglieder in Deutschland unter die 50%-Marke gefallen. Wie stark spüren Sie diesen Relevanzverlust, dass man sagt, Kirche ist eigentlich doch nicht mehr wichtig heutzutage?
Ich bin bei der Frage des Relevanzverlustes eher kritisch.
Okay.
Denn wir werden weniger, obwohl etwa 50% immer noch eine relativ große gesellschaftliche Gruppe ist. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern es geht ja um die Frage, wie relevant sind Positionierungen, wie relevant sind bestimmte Themen und Perspektiven, die eingetragen werden. Und wenn Sie merken oder wenn Sie sehen, dass im Moment an vielen Stellen auch wieder nachgefragt werden, an welchen Werten orientieren wir uns denn? Was bedeutet denn Nächstenliebe? Was bedeutet Barmherzigkeit in einer Gesellschaft? Was bedeutet respektvoller Umgang miteinander? Dann merkt man, wie kirchliche Themen sehr wohl gesellschaftlich präsent sind. Und im Dialog, im Gespräch mit vielen gesellschaftlichen Gruppen, und es gehört auch zur Aufgabe des Kirchenpräsidenten, solche Gespräche zu führen, habe ich nie erlebt, dass man sagt, na, ihr seid ja unbedeutend, sondern eher sehr interessiert danach gefragt wurde, was habt ihr einzutragen. Setzt aber auch voraus, dass, und das haben wir auch nicht kirchlich, nicht irgendeine Position dargestellt wird, die von oben herabkommt und sagen, wir haben die himmlische Wahrheit, die können wir euch jetzt sagen und so müsste es eigentlich gehen, sondern wenn Kirche die eigene Position, die eigene Perspektive als eine Stimme in dieser Gesellschaft versteht, dann ist der Dialog offen und dann bleibt sie nach wie vor relevant.
Wir haben in den vergangenen Wochen viel davon gehört, dass Kirchengebäude aufgegeben werden müssen. Hier in Hessen wurde eine Kirche zum Verschenken angeboten. Da ging so ein bisschen auch, wir haben das an der großen Nachfrage bei dem Thema hier im HR auch gemerkt, so ein bisschen so ein Schreck durch die Gesellschaft. Ups, da passiert irgendetwas, da kommt so ein bisschen auf Nimmerwiedersehen etwas unter die Räder. Was fehlt eigentlich, wenn die Kirche fehlt? Und welches Gefühl gibt es da so, wenn Kirchen schließen?
Gerade da merken wir ja, wie stark auch insbesondere Kirchengebäude sowas wie regionale Identität prägen, auch Heimatgefühl vermitteln. Und zu merken, dass dann plötzlich eine Kirche, in der man vielleicht selbst getauft wurde, konfirmiert wurde, getraut wurde oder auch in der es Trauerfeiern gab, wenn plötzlich so eine Kirche nur noch säkular genutzt wird, das ist mit einem Schmerz verbunden. Und dass dann bei manchen doch die Frage entsteht, verlieren wir damit nicht etwas? Verlieren wir damit nicht auch Orte, die uns konzentrieren und die uns ausrichten, die uns auch verbinden, das ist in der Tat eine große Frage. Und wir haben natürlich auch andere Gesellschaften in Europa, wo wir sehr viel stärkere Säkularisierungsprozesse haben. Schauen Sie etwa in die Niederlande, wo viele Kirchen mittlerweile ganz anders genutzt werden. Und ich glaube, natürlich kann sich eine Gesellschaft daran gewöhnen, eine Gesellschaft wird sich daran ausrichten. Aber zurzeit ist es zumindest noch so, dass manche da auch schon spüren, dass etwas verloren geht.
Wir haben ja über auch politisch-gesellschaftspolitische Fragen gesprochen, die Sie beschäftigt haben. Aber gerade an so einer Stelle, wenn man sagt, was fehlt, wenn Kirche fehlt, war für Sie das auch wichtig, sozusagen die Frage nach Gott in der Gesellschaft wachzuhalten? Und wie kann das gelingen?
Für mich ist die Frage nach Gott immer auch die zentrale Frage des Glaubens. Und wenn ich über Glaubensfragen rede, rede ich eigentlich auch immer über Gott. Eine Orientierung zu sagen, wo richte ich mich selbst aus? Glaube ich, dass dieses Leben allein auf das beschränkt ist, was wir hier sehen und wahrnehmen? Oder glaube ich, dass es eine größere Dimension gibt? Und glaube ich, dass die auch für mich erreichbar ist, dass die für mich ansprechbar ist? Diese Gottesfrage ist für mich eigentlich immer präsent und auch in den politischen Äußerungen, weil es die Frage ist, gibt es Orientierung auch aus dieser Tradition, die genau diese Frage weitergetragen hat? Und von daher würde ich das nie irgendwie auch so betrachten wollen, wir würden die Gottesfrage zur Seite legen und uns praktisch nur noch diesseitig orientieren. Ich glaube, das ist ja gerade das Besondere, dass im Glauben beides zusammenkommt. Eine starke Orientierung im Diesseits, eine Lebensbejahung, die das Leben als Geschenk versteht und zugleich auch weiß, dass das nicht aus uns selbst kommt, dass wir uns das nicht selbst verdanken und dass das den Blick öffnet.
Herr Dr. Jung, in 3 Tagen endet Ihre Amtszeit als Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Am 26. Januar werden Sie dann feierlich in einem Gottesdienst aus dem Amt verabschiedet. Der Gottesdienst wird übrigens morgens um 11 Uhr dann auch vom hr-Fernsehen übertragen. Was kommt danach? Achselzucken?
Nein, was kommt danach? Ja, wir ganz praktisch, wir werden erstmal umziehen. Wir
Wohin
wohnen
geht's?
Zurzeit in einer Dienstwohnung in Darmstadt, das haben wir sehr genossen. Wir werden wieder in den Vogelsberg zurückziehen.
Woher Sie kommen?
Woher meine Frau und ich, wir kommen beide dort her. Wir haben uns nochmal entschieden, dort ein kleines Haus zu erwerben und das muss jetzt erstmal alles hergerichtet werden und da steht richtig Umzugsprogramm an und dann gibt es die eine oder andere Idee, was ich auch sonst noch machen will. Also für die zweite Jahreshälfte habe ich die eine oder andere Anfrage zu Vorträgen angenommen und dann wird es auch irgendwann, werde ich mich auch wieder in Gottesdiensten oder werde ich wieder Gottesdienste halten. Da will ich aber erstmal eine kleine Pause machen.
Gibt es irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen?
Na, ich freue mich jetzt, mehr Zeit zu haben, auch mehr Zeit mit meiner Frau gemeinsam, auch dann für Kinder und Enkelkinder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Einfach manches wirklich hoffentlich entspannter angehen zu können. Und im Moment kriege ich ganz, ganz viele Ratschläge, dass Leute sagen, du musst aufpassen, weil der Kalender füllt sich ganz schnell wieder, wenn du dich auf irgendwelche Verpflichtungen einlässt. Deswegen will ich da auch ein bisschen vorsichtig sein.
Herr Dr. Jung, alles Gute für diesen Übergang und für die dann folgende neue Lebensphase.
Vielen Dank.